Was ist uns noch heilig? Diese Frage ist mir vor einiger Zeit mal begegnet. Wenn dir etwas heilig ist, dann ist dir irgendetwas wichtig. Was ist mir heilig und was ist das eigentlich? Ich war mit meiner Familie vor einiger Zeit im Urlaub und da waren wir im Matelltal in Südtirol. Und da sind wir in eine Schlucht hineingewandert, so an der Baumgrenze. Und da haben wir in die Schlucht hineingeschaut. Das war ein so heiliger Moment. Ich schaue da runter und ich merke, für einen Moment werde ich hinausgerissen. Ich denke so, ist das schön? Ist das unfassbar schön? Für einige Menschen sind es Gegenstände, mit denen sie geradezu hochemotionale Verbindungen eingehen. Bei dem einen ist es das Auto oder das Handy oder was weiß ich, war es eine Plattensammlung. Bei mir war es lange in meinem Leben mein erstes Snowboard. Ich hatte ein Snowboard und ein Snowboard ist ja nun nicht etwas, was man eigentlich heilig findet, aber mir hat das ganz viel bedeutet, weil meine Frau, damals meine Verlobte, mir dieses Snowboard geschenkt hat von ihrem ersten BAföG. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war Bibelschüler, hatte keine Kohle, meine Frau hatte keine Kohle und sie hat BAföG-Nachzahlung bekommen, hat mir ein Snowboard gekauft, weil ich damals in Bad Gandersheim war, im Harz, und dann konnte ich da Snowboard fahren. Das habe ich lange stehen gehabt, das Ding, und jetzt ist es auch schon abgefragt. Ich habe danach noch ein zweites Snowboard von meiner Frau gekriegt, als ich noch in München war, und jetzt bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Aber das war so ein cooles Sportgerät, war etwas Wunderbares für mich, das war etwas Kostbares. Diese Begegnung mit diesem Thema heilig, die meisten Menschen kennen das irgendwo schon, so haben das schon mal erlebt. Und da geht es ja um diesen Moment, um diesen Wow-Moment, wo du denkst, Alter, ist das krass. Ist das ein wunderbarer Moment. Es sind diese Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, dass einen etwas aus dem gewöhnlichen Trott, aus dem Alltag herausreißt und aus den bisherigen Grenzen unserer Person hinauszieht. Und etwas, was uns in unserem inneren Kern berührt, wo du merkst, oh, hier passiert etwas mit mir. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Und wer das nicht kennt, der darf jetzt die nächsten 30 Minuten einfach abschalten und diese Zeit kurz ertragen. Aber ich denke, wenn du kein Staunen kennst in deinem Leben, wenn du nicht diese Erfahrung, das Gefühl von Erhabenheit kennst, ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann musst du das jetzt einfach ertragen, sonst kannst du mir hoffentlich folgen. Also es löst bei mir und bei anderen Menschen diese Suche auch nach diesem Ursprung aus. Woher kommt das eigentlich, dieses Gefühl? Meine Hypothese ist die, es weist auf einen Zustand hin, nach dem wir uns eigentlich alle sehnen. Das absolut Schöne, das Perfekte, das Reine, das Heile. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Hinweis auf Gott und auf sein Wesen. Wir haben da in den letzten Wochen immer wieder drauf geschaut. Rainer Harte hat gesagt, der Leiter vom Gebetshaus in Freiburg, das Heilige ist das, wonach wir alle suchen. Und darum sind wir eben in dieser Predigtreihe miteinander unterwegs, Faszination pur, von Gottes Heiligkeit berührt. Es geht also um den Wesenskern Gottes, quasi zu schauen, also wie ist Gott in seinem Wesen. Alle anderen Charaktereigenschaften von Gott fließen aus seiner Heiligkeit heraus, haben wir gesagt. Es ist nicht einfach etwas, was Gott auch ist, so nach dem Motto, Gott ist Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, sondern Gott ist in erster Linie heilig. Alle seine Wesenseigenschaften fließen aus diesem Wesenskern heraus. Und das ist das Zentralste, was die Bibel sagt, heilig, 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 dieses dreifache heilig. Und was nicht einfach ein langweiliges Lied ist im Himmelschor, wo die Platten einen Sprung in der Platte haben, sondern dieses absolute, dieser Superlativ in der jüdischen Sprache, wie ich das versucht habe, deutlich zu machen. Du magst das vielleicht von dir aus kennen und es Natur nennen, wenn du irgendwo anfängst zu staunen, wo das einfach nur etwas Schönes ist, wenn du dich mit Astrophysik beschäftigst und die Größe des Universums dir anschaust und dir die Frage stellst, wie kann das eigentlich sein, dass wir existieren? Wie kann das sein, dass dieser Erde geschaffen ist oder dass sie da ist und dass wir leben und dass wir nicht verbrennen, wenn die Erde nur einige Kilometer dichter an der Sonne wäre? Könnte es kein Leben geben auf dieser Erde? Oder dass wir nicht einfach im Nichts verschwinden oder was weiß ich was. Also ich finde das unfassbar. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich abends zum Sternenhimmel stehe und da hochschaue und denke so, unglaublich, dass das alles funktioniert. Du magst es Natur nennen. Ich sage, dass das einfach aus meiner Sicht noch eine weitere Dimension braucht. Der Soziologe Hannes Joas hat gesagt, wenn einem Gegenstand oder eine Person oder einem Vorstellungsgehalt eine starke, außeralltägliche Kraft ohne Reflexion zugeschrieben wird, reden wir von Heiligkeit. Das ist ein komplizierter Satz. Soziologen neigen dazu, Sachen, die einfach sind, kompliziert auszudrücken. Es geht also darum, dass etwas, was außeralltäglich, also das uns nicht jeden Tag passiert, eine Kraft entfaltet in uns. Ein Staunen. Darum geht es. Es ist nicht der Alltag. Es ist nicht normal. Es ist nicht profan. Es ist faszinierend. Es bewirkt, dass ich mehr von dieser Erfahrung will. Dass ich Hunger bekomme und sage, das möchte ich noch mehr erleben. Und deswegen habe ich vor 2 Wochen mit euch den Start gemacht in der Predigtreihe, wo wir in den Himmel gewissermaßen mit Johannes, dem Jünger Jesu, versetzt worden sind, wo es da dieses dreifache Heilig gibt. Und in der letzten Woche hat Volker die Fortsetzung gemacht. Er hat gefragt, was passiert, wenn wir mit dieser Heiligkeit in Berührung kommen? Er hat mit euch diesen Text aus dem Jesaja, Propheten Jesaja, angeschaut und dort diesen Prozess auch beschrieben, wo Jesaja mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommt. Und am Ende es dann heißt, wenn Gott fragt, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Also wo ein Prozess beschrieben wird. Ich habe mir die Predigt nochmal im Internet angehört. Es gab am Ende der Predigt einen prophetischen Impuls, der weitergegeben wurde. Da war die Frage, willst du mit mir weinen, fragt Gott. Ich habe mir das angehört, habe darüber gebetet, habe gedacht, spannend. Ich möchte das an dieser Stelle hier wieder mit einbauen. Meine Kinder gehen in die Irre, sagt Gott. Meine Kinder gehen in die Irre. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich habe gefragt, was bedeutet das? In die Irre gehen. In die Irre gehen bedeutet, in die falsche Richtung unterwegs zu sein oder sich irren. Viele Kinder Gottes haben ein verzerrtes Bild von Gott. Wie Jesaja das wahrscheinlich vorher auch hatte. Er hat vermutlich gedacht, ich bin ein ganz cooler jüdischer Junge, so, mach auch nichts falsch. Aber dann begegnet er Gott und merkt, oh, wehe mir. Ich habe ein völlig falsches Bild von Gott. Und Gott berührt ihn. Und Gott sendet ihn wieder. Jesaja mag vorher gedacht haben, ich mache so mein Ding. Aber nach dieser Berührung mit Gott sagt er, hier bin ich, Herr, sende mich zu dem Auftrag. Und das war kein Spaß für den. Der musste eine prophetische Botschaft in sein Land verkündigen. Das war nicht Friede, Feuer, Eierkuchen. Sondern der hat einen richtig schweren Dienst gehabt. Aber diese Begegnung am Anfang hat ihm diese Kraft dazu gegeben. Meine Hypothese an dieser Stelle, wenn du Gott noch nicht, hier bin ich, Herr, sende mich, gesagt hast, dann brauchst du diesen Gottmoment. Du brauchst keine menschliche Manipulation, sondern du brauchst diesen Moment vor Gott, wo er dich berührt und du diese verändernde Kraft von ihm erlebst und sagen kannst, hier bin ich, Herr, sende mich in den Alltag zurück. Sende mich zu den Werken, die du für mich vorbereitet hast. Heute möchte ich mit euch quasi den Abschluss machen. Das Thema heute, Enthusiasmus, Leben mit Gott. Alles unter dieser Überschrift Heiligkeit Gottes. Ich will heute mit euch dieses Thema im Alltag verankern, es dort gewissermaßen festmachen. Es bringt ja nichts, wenn Gott heilig im Himmel herumthront und mit uns das nichts macht, wenn wir da nicht irgendwie andocken können. Und es ist auch kein Thema einfach nur für Berufschristen, so nach dem Motto, das müssen die Priester und die Pfarrer und die Mönche können, sondern es ist ein Thema, das werden wir heute sehen, das alle etwas angeht. Darum soll es heute gehen. Jetzt magst du dir die Frage stellen, warum Enthusiasmus? Warum benutzt er jetzt dieses merkwürdige Wort? Denkst du, naja, das ist ja eher so was Schräges, so wenn Leute total enthusiastisch sind, das ist so die Leute, die begeistert sind, Schwärmer, die immer eine gesteigerte Freude für etwas haben, wo man manchmal denkt, so, das ist ein bisschen extrem. Also häufig so ein merkwürdiges äußeres Verhalten. Aber ich möchte das Wort trotzdem ganz bewusst einführen, weil das Wort Enthusiasmus ein abstraktes Wort ist aus 2 griechischen Wörtern, das absolut gut zu unserem Thema passt. Da steckt nämlich das Wort drin, in Gott, Theos, in Gott. In Gott seiend heißt das also, gut, kann man so das übersetzen. In diesem Wort steckt also das Geheimnis verborgen, wie wir als Christen überhaupt als Heilige leben können. Nämlich in Gott. Nicht große Anstrengung, sondern in Gott sein. Darum wird es gehen. Es ist nicht gemeint, heilig zu leben, so nach dem Motto, ich muss alles, was unheilig ist in meinem Leben, unterdrücken. Das ist nicht damit gemeint. Beim Unterdrücken, da versuche ich einfach nur etwas wegzudrücken. Das kostet Kraft, kostet Anstrengung. Ich könnte dir jetzt einen Katalog von Gesetzen vor Augen malen. Wenn du guter Christ bist, dann hast du das und das und das alles einzuhalten. Das sollst du tun, das sollst du lassen. Aber es geht nicht darum, etwas Religiöses zu tun oder sich auf etwas Äußeres, eine äußere Fassade zu polieren. Das ist ein Grundproblem von vielen Christen, wo wir nach außen etwas darstellen, was mit unserem Inneren gar nicht übereinstimmt. Das ist nicht kongruent, das ist nicht übereinstimmend. Das nennen wir Heuchelei. Heilig sein bedeutet, Ja zur Wirklichkeit zu sagen. So wie du jetzt bist. Und das beginnt mit Entheos, in Gott sein, in seiner Liebe verwurzelt sein. Da beginnt alles. Nicht mit deinem tollen Verhalten. Zuerst beginnt es damit, Gott liebt mich und will mir begegnen. Das geht für jeden hier im Raum. Gott liebt dich und Gott will dir begegnen. Ob du ganz, ganz fromm bist oder ob du das Gefühl hast, ich bin der, wenn es jetzt eine Leuchte über meinem Kopf geben würde für einen großen Sünder, dann würde die jetzt bei mir anfangen zu leuchten. Kann ja sein, dass jemand ist, der sagt, oh, wenn die jetzt in mein Herz gucken könnten. Kann ich zum Glück nicht. Gott kann das. Und wenn du das jetzt denkst, über deinem Kopf fängt so eine Leuchte an zu leuchten und Gott sagt am liebsten jetzt raus die Tür, das ist falsch, denk Gott nicht über dich. Sondern er liebt dich und er möchte dir begegnen. Gott hat eher ein Problem mit den Leuten, die versuchen, ihre Sünde aus eigener Kraft in den Griff zu kriegen. Da hat Gott keine Lösung. Gott hat mir nur eine Lösung geschaffen für deine Sünde und das ist Jesus am Kreuz. Das gilt für jeden Christen. Mit eigener Kraft bist du kraftlos. Diese Veränderung beginnt, indem wir in unserem Leben immer innerlich wieder an Gott andocken. Paulus sagte so schön im 2. Korintherbrief, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Hier benutzt Paulus ein Wort, was wir aus der Biologie kennen, Metamorphose. Metamorphose, Veränderung. Es führt gewissermaßen, indem wir Gott anschauen, werden wir verändert. So eine Kraft hat Gott, indem wir in Gottes Gegenwart kommen, indem wir ihn anbeten, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen und das zulassen, dass es in unserem Herzen etwas bewirkt, hat es die Kraft, dass wir immer mehr verwandelt werden in Jesus selbst. Menschen, die Jesus nachfolgen, die werden im Neuen Testament entweder Jünger, Christen oder Heilige genannt. Das sind drei Bezeichnungen für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und ich hoffe, dass ich dich heute in dieser Predigt ermutigen kann, dass du ein ganz normaler Christ bist, der aber deinen Alltag mit der Kraft Gottes verändern kann. Also es passiert nicht hier am Sonntag, sondern wenn du hier aus diesem Laden rausgehst, dann beginnt die Veränderung. Du bist die Kraft, die mit Jesus im Kontakt ist, um deinen Alltag zu verändern. Mein Ziel ist es, dass du am Ende dieser Predigt sagen kannst, hier bin ich Herr, sende mich. Sende mich in meinen Alltag, in meine Familie hinein, in meine Arbeitsstelle, in meine Nachbarschaft. In diesem Bewusstsein, du bist Botschafter. Paulus sagt es so wunderbar im 2. Korintherbrief, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter ist Repräsentant eines anderen Landes. Wenn du zu Christus gehörst, bist du Repräsentant von Gott. Repräsentant von Jesus. Und es ist so entscheidend wichtig, dass wir diesen Gott kennenlernen in seiner Heiligkeit, damit wir das auch repräsentieren können, da wo Gott uns hinstellt. Ja, also Gott kennen ist existenziell wichtig und immer mehr kennenzulernen ist ganz, ganz wichtig, damit wir ihn auch repräsentieren können. Wir werden uns heute einen Text anschauen aus dem 1. Petrusbrief. Das war ja einer der Jünger von Jesus, der einen Brief geschrieben hat an eine Gemeinde in Kleinasien. Dort gab es immer mehr Anfechtungen in der Gemeinde. Paulus schreibt einen Brief in diese Situation hinein. Die Christen wissen zum Teil nicht mehr, wie es weitergehen soll. Paulus schreibt so einen Ermahnungsbrief, einen Ermutigungsbrief. Ich habe ganz bewusst die Luther-Übersetzung gewählt, weil da am Anfang ein sprachliches Bild benutzt wird, was in anderen Übersetzungen nicht so schön rüberkommt. Deswegen mute ich euch jetzt mal Luther zu. Es geht los. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 16. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Soweit der Predigttext. Der Text fängt an mit einem ganz wichtigen Wort. Darum. Das ist ein Bindewort, das etwas verbindet mit dem, was vorher gesagt worden ist. Dafür hat sich jetzt schon gelohnt, in die Predigt zu kommen, also ein Bindewort zu lernen. Ja? Also Konjunktion, das verbindet Teile miteinander, Sätze. Also die Frage, wenn jemand sagt, darum, ist die Frage, warum? Was ist denn vorher passiert? Und Petrus bezieht sich auf den Anfang des Petrusbriefes, wo er Sachen deutlich macht, die Gott getan hat, abgeschlossen. Aorist ist die griechische Zeitform. Etwas ist abgeschlossen in der Vergangenheit. Es steht. Und wenn der mal reinschaut in den ersten Anfang da vom ersten Petrusbrief, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das ist also der Grund, warum wir uns verändern sollen. Wir sind wiedergeboren worden. Wiedergeburt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeburt, Jesus sagt das in einem Gespräch, erklärt er, was das bedeutet. Kommt ein Pharisäer zu ihm und fragt ihn, ja, wie soll das gehen, wiedergeboren, kann man nochmal geboren werden? Und Jesus sagt, nein, nicht durch Fleisch bist du geboren, sondern also durch eine natürliche Geburt, sondern durch Wasser und Geist. Es passiert also etwas durch Wasser und den Geist Gottes. Gott macht etwas Neues. Das ist also die Hoffnung. Ein weiteres Zeichen braucht ihr gar nicht, sagt Petrus. Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist das Zeichen, was wir haben. Das ist das, worauf unser ganzer Glaube beruht. Ich erlebe das ja immer wieder, dass Christen Glaubenszweifel haben. Habe ich auch viel gehabt. Habe ich vielleicht in den nächsten Jahren auch mal wieder. Momentan habe ich Gott sei Dank keine. Warum? Weil es ein leeres Kreuz gibt und ein leeres Grab. Mehr brauche ich nicht. Ob Gott eingreift und Wunder tut, da preise ich ihn. Haben wir alles erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott Wunder tut. Hat er immer eingegriffen? Nee, hat er nicht. Aber ich will daran nicht mehr verzweifeln. Weil der Grund meines Glaubens ist nicht der, ob Gott hier anfängt, irgendwelche Wunderstücke Zauberstücke zu machen, nach meinem Gusto, sondern Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Und er ist uns vorangegangen. Das ist der Grund für mich als Christ, der Grund meiner Hoffnung. Und das kann mir Mut geben, auch wenn mal Dinge nicht so laufen, dass ich sie nicht verstehen kann, trotzdem an ihm festzuhalten. Es ist ein Fakt in der Geschichte, das leere Grab. Und dann führt Paulus hier fort, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Sehr merkwürdiges Wort. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Es ist ein krasses Bild. In der damaligen Zeit gab es nicht so Jeans und Hemd, sondern man hat ein Gewand angehabt. Und wenn du zur Feier warst, wenn du richtig Party gemacht hast, hast du keinen Gürtel umgehabt, das war egal. Jetzt kannst du ein bisschen rumflattern. Und wenn du irgendwie entspannt sitzt und Kaffee trinkst, kannst du da auch den Gürtel abmachen. Das Bild hat damals jeder verstanden. Ich habe das nicht verstanden sofort. Ich musste erstmal Kommentare wälzen, um das überhaupt zu verstehen. Aber wenn du dich auf den Weg machst zur Arbeit oder wenn du dich auf den Weg machst in den Krieg, dann ist das ziemlich nervig, wenn hier alles rumflattert und rumweht. Ja, dann könntest du in den Kampf gehen und über dein eigenes Kleid stolpern, was du anhast. Sieht ziemlich doof aus. Was die Leute damals gemacht haben, sie haben das Kleid hochgenommen etwas und haben einen Gürtel drum gemacht. Und das Bild benutzt Petrus hier. Es ist also eine Metapher, die sagt, sei einsatzbereit. Jetzt geht's los. Guck auf Christus. Jetzt geht's los. Das ist die Botschaft, die da gemeint ist. Wer seine Hüften umgürtet hat, der ist zum Aufbruch bereit. Ganz entscheidend ist die Zeitform hier. In einem Kommentar habe ich das gefunden. Die Glaubenden sollen sich jetzt bereit machen. Durch ihr Denken soll ein Ruck gehen. Petrus hat eine Gemeinde vor sich, die sind total verängstigt, die wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da kommen Feinde, die greifen die Gemeinde an, da werden Christen verfolgt, da wissen die nicht mehr weiter, da haben die Hoffnung gehabt, dass Jesus doch schnell wiederkommt, der ist immer noch nicht wieder da. Und Paulus sagt, es soll ein Ruck durch euer Denken gehen. Schaut nicht auf die Umstände, sondern schaut auf den Christus, der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Darauf kommt es an. Was ist jetzt denn los? Ich höre mich hier selber. Also bildlich könnte man sagen, komm in die Puschen, zieh deine Kampfstiefel an, jetzt geht's ab hier. Das ist das Bild. Verstanden, ja? Also nicht irgendwie besoffen in der Ecke hängen, Party machen, sondern nüchtern sein, nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern durch das Sichtbare hindurch den Unsichtbaren sehen. Das wird hier schon wieder vorne los. Ich mag das Handmikro nehmen, ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich höre mich hier vorne wieder. Ist es okay? Also es geht darum, fokussiert zu leben. Das im Blick zu haben, was hinter den Dingen ist. Sich davon nicht ablenken zu lassen. Darum geht's. Und dann werden hier Imperative, also Befehlsformen benutzt. Es ist etwas passiert und jetzt kommen die Befehle. Also das Erste, hofft vollständig. Das ist der erste Imperativ. Worauf sollen wir denn hoffen? Paulus macht es deutlich. Wir sollen hoffen auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also auf die Gnade Gottes. Gnade bedeutet in diesem Zusammenhang, die Kraft für etwas zu erhalten, das man ohne Gott niemals erreichen kann. Du kriegst von Gott das Geschenk, dass du der Sünde widerstehen kannst. Dass seine Kraft in dir wirksam wird. Dass Gott dich gebrauchen kann, um deinen Alltag umzugestalten. Dass Menschen in deiner Umgebung mit der Liebe Gottes in Kontakt kommen. Dann geht es weiter in Vers 14 und 15, wo es darum geht, als gehorsame Kinder gebt euch nicht diesen Begierden hin, die früher waren. Das nimmt Bezug auf das, was am Briefanfang war. Wo es darum ging, Kinder Gottes zu sein. Und jetzt sollen wir entsprechend leben, nämlich als gehorsame Kinder. Das klingt fast so, als wenn der Apostel Paulus neben Petrus stehen würde und ihm was eingeflüstert hat. Im Römerbrief hat er nämlich geschrieben, passt euch nicht dieser Welt an, Römer 12, Vers 2. Da ist es eine allgemeine Warnung davor, sich am Modell dieser Welt nicht quasi ein Vorbild zu nehmen. Das ist eine krasse Formulierung. Das Einzige, was uns prägen soll im Bild, prägen bedeutet ja etwas hineindrücken. Und es ist die Frage, was drückt in dich hinein? Der Zeitgeist drückt in dich hinein die Nachrichten oder deine familiäre Prägung. Petrus sagt, wir sollen uns hier von Christus umformen lassen. Paulus sagt es auch. Das ist nämlich ein häufiges Prinzip, was Paulus und Petrus benutzen hier, ein Kontraschema. Er sagt, das, was früher war, soll nicht mehr sein. Jetzt, ich finde das hier ganz schön hallig immer noch. Ich merke, dass mich das irritiert. Euch auch? Sollen wir noch mal kurz gucken, ob wir das anders machen können? Sehr gut. Ja, immer noch. Also wenn sowas passiert, habe ich immer Sorge, dass ich schuld bin. Kennt ihr das? Ich habe mich von Technik so keine Ahnung, bin so froh, dass es Leute gibt, die da Ahnung von haben und die sowas überhaupt machen. An dieser Stelle ein großes Danke an euch alle, die ihr euch da hinten... Ja, echt. Und das ist kein Problem, wir ertragen das jetzt mit Würde und wir werden uns davon jetzt nicht irritieren lassen. Also... Wir sollen uns nicht den Begierden hingeben, heißt es da so schön, bei Petrus. Das Wesen der Begierde ist, dass es irgendetwas als erstrebenswert hinstellt, was eigentlich gar nicht erstrebenswert ist. Was dich in eine falsche Richtung zieht und wo du am Ende doof dastehst. Du läufst die ganze Zeit wie so ein Esel gewissermaßen hinter einer Möhre her, die vor deiner Nase ist. Die scheint besonders begehrenswert zu sein. Wenn dieser blöde Esel mal zur Seite schaut, wie viel Gras da am Boden ist, dann wird er sich davon satt essen. Anstatt immer zu hinter etwas hinterher dackeln, was er sowieso nicht schafft. Dackeln passt an dieser Stelle nicht, weil ein Esel nicht dackelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist damit gemeint. Und das ist, sollen die Menschen eben nicht mehr tun. Und ihr Lieben, da, an der Stelle, kommt dieses prophetische Bild wieder rein. Gott möchte nicht, dass wir in die Irre gehen, dass wir uns von Begierden den Blick vernebeln lassen, dass wir uns den Blick vernebeln lassen vom Wesen Gottes. Ich glaube, dass wir das in dieser Weise auslegen dürfen. Im 1. Petrusbrief, ein Kapitel später, heißt es, da wird dieses Begierden nochmal stärker ausgeführt. Da heißt es, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Auch ein sehr starkes Bild. Da ist ein Machtkampf in Menschen zwischen Gott und zwischen den fleischlichen Begierden. Da ist ein Kriegszustand, der gegen unsere Seele passiert. Das ist ein Bild, was wir bewusst haben müssen. Es ist Krieg. Kein Krieg mit zwischen Fleisch und Blut, sagt Paulus, sondern es ist Krieg gegen deine und meine Seele. Und die Begierden, die von außen an dich rankommen, die wollen dich vernichten. Paulus sagt, pass auf mit deinem Denken. Steh auf, zieh die Kampfstiefel an. Finde ich ein cooles Bild. Ich war nicht beim Bund, aber so ein bisschen Militärisches kommt da in mir schon hoch. Was ganz ungewöhnlich ist, dass Petrus hier ein Wort benutzt, nämlich werdet heilig. Das ist das einzige Mal in der Bibel, dass das so geschrieben wird. Sonst ist immer der Imperativ, also die Befehlsform, seid heilig. Also ihr sollt heilig sein. Fertig, Ende aus Mickey Maus. Aber hier sagt Petrus, ihr sollt heilig werden. Ein Prozess wird hier beschrieben. Also nicht, dass man sagen kann, ich habe einen Status erreicht, jetzt bin ich komplett heilig, jetzt bin ich fertig. Sondern Petrus sagt, ihr werdet immer weiter heilig. Ihr seid in einem Prozess, in dem ihr weiter verwandelt werdet. Davon konnte Petrus ja selber auch ein Lied singen, der das ja auch erlebt hat, wie er immer wieder erlebt hat, dass er mit seiner eigenen Schwäche, mit seinen eigenen Sünden konfrontiert wurde. Petrus das beste Beispiel. In Vers 16 geht es dann weiter. Petrus nimmt Bezug dann auf die Heilige Schrift, wo er ein Wort zitiert aus der Tora. Gott sagt, ich bin heilig, also sollt auch ihr heilig sein. Und das ist ein wichtiger Punkt für die neutestamentliche Gemeinde, sich das immer wieder vor Augen zu halten, mit welchem Gott haben wir es zu tun. Wir dürfen uns Gott nähern durch den Opfertod Jesu Christi, gewissermaßen der Graben, der da war, der ist eingeebnet worden. Wir dürfen zu Gott in seine Gegenwart kommen. Alles gut. Aber wir dürfen bei dem Punkt nicht übersehen, dass Gott sich in seiner Heiligkeit verändert hat. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist und bleibt heilig. Ja, er ist unser Vater, er ist unser Freund und unser Retter. Aber es ist ein Missverständnis meines Erachtens in der neutestamentlichen Gemeinde, und das ist auch nicht nur in der jetzigen Zeit ein Problem, sondern das ist auch ein Problem, seitdem es die Kirche gibt, der Römerbrief macht das zum Beispiel deutlich, dass diese Thematik im Hintergrund war, dass man sagt, jetzt ist doch die Gnade da, jetzt kann ich doch machen, was ich will. Gnade, Gnade, Gnade. Und der Herr hat mich doch sowieso lieb. Ihr Lieben, ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse. Wenn wir meinen, Gott vergibt einfach immer mal wieder meine Sünden und ich kann dann danach so weitermachen, dann habe ich ein Problem. Ich gehe dann wieder los und mache den gleichen Mist wieder. Denk mir innerlich sowieso schon, ich schaffe das gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Gott sitzt nicht auf dem Thron und sagt, ja, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, meine Gnade ist da, mache ich weiter so. Das ist nicht Gott. Das ist keine Gnade. Jedenfalls nicht die Gnade, von der die Heilige Schrift schreibt und berichtet. Gott vergibt uns, ja, immer wieder. Aber er bietet uns sofort auch die Kraft an, die eine Überwindung unseres unheiligen Lebensstils möglich macht. Die Liebe ist die Kraft, die dahinter steckt. Es ist die Liebe Gottes, die mir die Kraft gibt, der Sünde dann auch zu widerstehen. Vielleicht falle ich auch mal wieder hin, muss wieder aufstehen. Aber nicht mich mit einem Zustand abgeben, den Petrus früher nennt. Früher war es doch schon so. Dietrich Bonhoeffer spricht an dieser Stelle zum Beispiel von der billigen Gnade. Und das ist ein Todfeind für die Kirche. Die billige Gnade heißt die Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Dann, wenn ich anfange zu sagen, bei Gott ist das schon okay. Bei Gott darf ich das machen. Ich habe das mit dem Herrn abgemacht. Ja, Leute, tut mir leid. Du kannst mir alles Mögliche erzählen, was du abgemacht hast mit dem Herrn, aber nicht, dass Gott Sünde rechtfertigt. Never ever. Das müssen wir uns aus dem Kopf streichen. Also was ist die Konsequenz aus dem Gesagten? Was ist die Konsequenz aus dem, wenn wir dem heiligen Gott begegnen? Du als ganz normaler Christ bist aufgerufen, ein heiliges Leben zu leben, weil du diesen Gott repräsentiert. Es ist keine Aufgabe nur für Superchristen und Pastoren. Du bist herausgefordert, dass dein Leben den heiligen Gott repräsentiert, dass du ihn hier widerspiegelst. Unser Predigttext begann damit, dass wir aus der Hoffnung leben. Die Hoffnung auf die Gnade. Gott gibt uns, Gott hilft uns, damit wir eben diesen Lebensstil hinbekommen, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Also ich möchte dir einfach vorschlagen, morgens den Tag zu beginnen mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, hilf mir heute, in den Werken zu wandeln, die du für mich vorbereitet hast. Ganz praktisch. Gott ist so da, er ist so dein Begleiter. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dir hilft zu überwinden im Alltag. Wenn du dann in deine Familie hineinkommst, wenn du da Begegnungen hast, immer wieder, Gott, hilf mir. Was bedeutet das dann für mich, dass ich mich nicht den Begierden hingebe? Dann, wenn ich diese Momente habe, wo ich aus der Haut fahren könnte, sich einen Moment zu besinnen und zu sagen, Gott, gib mir jetzt Gnade. Gott, hilf mir jetzt, in diese Situation, in diesen Konflikt hineinzugehen, wahrhaftig zu sein und dennoch liebevoll zu bleiben. Also als praktische Idee. Werde heilig, das ist ein Prozess, wie Petrus es andeutet. Es ist nicht, dass du jetzt verzweifelt sein sollst, du bist noch nicht komplett heilig, du bist beheiligt durch die Berührung mit Gott, aber er will dich innerlich weiter verändern. Und die Messlatte, die Benchmark ist gewissermaßen Jesus selbst. Also wenn du sagen kannst, ich bin so heilig wie Jesus, dann stehst du kurz vor der Himmelstür. Aber das ist und bleibt die Marke. Es geht darum, dass wir selber als Heilige leben. Eine wunderbare Definition, die ich gefunden habe für Heilige. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die Gott nicht kennen? Gibt es da jemanden? Stell dir mal vor, du machst es diesen Menschen leichter, an Gott zu glauben. Wie cool wäre das denn, oder? Wenn du mit dazu beitragen kannst, dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, dein Mann oder deine Frau oder deine Family irgendwann mal sagt, ich bin auch diesem Jesus nachgefolgt. Das wäre doch total cool, wenn Gott dich dafür gebraucht. Und ich möchte euch jetzt einen Heiligen vorstellen, der das lebt. Und ich möchte ein kurzes Interview mit ihm machen, oder durchaus ein längeres, gar keine Frage. Ich hoffe, das klappt jetzt mit den Mikros. Oder ich reiche dann hin und her, ja? Das Handmikro jetzt wieder, wo habe ich das denn hingelegt? Ach, hier. Lieber Marco Spalke, herzlich willkommen. Marco.
Hi.
Marco ist ein Mann, er und seine Frau sind ganz normale Menschen und sie haben sich von Gott eben senden lassen. Also das erlebt, hier bin ich her, sende mich. Marco und seine Frau sind in Südafrika und aus der Perspektive von außen würden viele Menschen sagen, er und seine Family, das sind Heilige. Das sind echt Heilige. Das würde er niemals so sagen, seine Frau wahrscheinlich auch nicht. Aber sie sind bei uns in der Gemeinde alte Bekannte und jetzt mehr noch sogar, sie sind sogar Freunde und auch jetzt seit einiger Zeit Mitglieder unserer Gemeinde, gehören offiziell zur FCG-Familie. Lieber Marco, ich freue mich, dass du da bist.
Danke.
In unserem Predigttext wird ja etwas gesagt von früher und von heute. Also dieses Kontraschema, das ich angedeutet habe. Erzähl doch mal, was war früher und was genau machst du heute?
Ja, erstmal hallo an alle. Viele Gesichter kenne ich und viele noch nicht. Ich möchte euch gerne alle kennenlernen irgendwann mal. Wenn wir Zeit haben, wir sind gerade ja, wie ihr gehört habt, wir sind jetzt Mitglied dieser Gemeinde. Da sind wir schon ganz gespannt, euch auch alle kennenzulernen. Ja, was war früher und was war damals? Mein Leben war eigentlich, wenn man es so von außen betrachtet, würde man sagen, recht behütet aufgewachsen und auch eigentlich eine tolle Jugend und alles gehabt. Aber mein Leben war auch ein ganz schönes Chaos. Ich war jemand, der konnte viel Chaos schaffen, konnte viele Menschen in die falsche Richtung leiten, auch wenn ich selber von vielen Dingen bewahrt worden bin. Aber viele meiner Freunde sind kaputt gegangen an Drogen, an Alkohol, an anderen Sachen. Und Gott hat mich bewahrt. Und ich war ein ganz normaler Chaot, der aber noch sehr viel chaotischer hätte sein können. Und ja, es war ein krasses Leben, was ich geführt habe, was von Heiligkeit und von dem weit entfernt war.
Lieber Marco, wer gehört denn noch so zu dir?
In der Vergangenheit, oder?
Jetzt.
Ach ja. Okay, wer gehört noch so zu mir? Ja, also ich bin dankbar, dass Gott mein Leben verändert hat, dass er mich komplett verändert hat, dass er mir eine neue Sichtweise für Menschen gegeben hat. Und eine größte Herausforderung für mich waren damals Frauen und alles, was dazugehört. Ja, und dann
Blumen verschenken und so.
Bitte?
Blumen
verschenken, genau, die Sachen. Ne? Und, aber Gott hat mich davon befreit. Und er hat mir irgendwann eine wunderbare Frau zur Seite gestellt. Nachdem ich wirklich alles abgegeben habe, Gott, heiraten, ich lasse das jetzt, ich folge dir nach. Wenn du mir eine Frau schenkst, ist gut, wenn nicht, gebe ich das auf. Und er hat mir eine wunderbare Frau geschenkt und 3 wunderbare Kinder.
Und diese Frau werden wir jetzt mal ganz kurz sehen.
Okay.
Einmal einen Blick in die Technik.
Hallo ihr lieben Oldenburger. Es ist schön, bei euch im Gottesdienst mit dabei zu sein heute Morgen. Auch wenn wir von ganz weit weg her unsere Grüße senden. Aber zumindest habt ihr ja unseren Marco mit dabei, der als ein Fünftel unserer Familie hoffentlich ein guter Repräsentant ist. Das denke ich auf alle Fälle. Und ich möchte mich auch von meiner Seite her nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns in eure Familie mit aufgenommen habt, so als Quereinsteiger sozusagen. Und ja, wir freuen uns einfach total zu gucken, was der Herr für diese neue Beziehung mit einer neuen alten Gemeinde, die wir ja schon lange kennen und lange im Herzen tragen, vorhat. Und ja, wir sind total gespannt. Sowas ist nie umsonst, nie zufällig. Wir sind einfach ja, mega gespannt zu gucken, was Gott da vorhat. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntagsgottesdienst. Und ja, ganz viel Segen und freue mich schon darauf, euch 2020 wahrscheinlich erst das nächste Mal wiederzusehen. Und dann vor allem auch alle ein bisschen besser kennenzulernen und einfach ein bisschen vom Gemeindeleben mitzubekommen und nicht einfach nur Besucher zu sein, sondern tatsächlich auch Familienmitglied und Mitglied der Gemeinde. Gottes Segen euch. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Also ich kannte das Video noch nicht, deswegen.
Marco war ganz gespannt.
Ja, ich dachte, dass meine Frau jetzt alles so sagt. Ja,
genau. Marco, ich musste an dich denken. Für mich bist du ein ganz normaler Heiliger. Wie erlebst du es, dass Gottes Geist dich im Alltag erlebt und dass er euch führt?
Ja, und das ist der wichtigste Teil. Ich bin ein ganz normaler Mensch und das möchte ich euch heute Morgen auch sagen. Ich habe nichts Besonderes, was ich denke, was jemand anders hier in diesem Raum nicht hat. Und was mir wichtig ist, wenn ich morgens aufwache, und das ist interessant, dass du das angesprochen hast, ich sage, hier bin ich Gott, ich bin bereit, ich habe wirklich nichts, ich habe nichts, es gibt Tage, da habe ich nichts zu geben, ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin zerbrochen, ich bin traurig, aber ich wache auf und ich sage, Gott, hier bin ich, benutz mich, ich habe das Lied gerade, das kennt ihr wahrscheinlich, New Wines von Hillsong, lass mich zu einem Kanal werden, und das ist das, was mich leitet, ich frage Gott jeden Tag, ich sage, Gott, ich gehe jetzt los. Manchmal fahre ich ganz normal zu meiner Arbeit, aber manchmal sagt Gott zu mir, geh einfach dorthin und sprech mit der Person. Und was dann dabei rumkommt, das ist immer typisch Gott. Absolut krasse Sachen passieren da, und das ist sehr, sehr ermutigend. Also sich einfach von Gott leiten zu lassen. Und manchmal denkt man, das ist die Stimme, die man sich selber denkt oder sich selber vorstellt oder wo man sagt, hey, das muss doch ich sein. Aber ich möchte, ja, das ist vielleicht auch eine Ermutigung für euch, was ich mir immer selber wieder sage. Es ist sehr, sehr oft der Heilige Geist, der uns leitet und uns führt. Und das ist das, was ich mit in meinen Alltag hineinnehme. Wenn ich in die Townships gehe, da sind Tausende oder Zehntausende kaputte, zerbrochene Menschen mit Drogen und Gangster und was auch immer alles. Und da den Richtigen zu finden, der gerade in diesem Moment das Wort von dir braucht, die Liebe oder die Anerkennung oder einfach nur eine Umarmung. Und das ist das, wie ich mich täglich von Gott leiten lasse, ja.
Wir hatten ja das Thema heilig werden. Wie erlebst du das selber praktisch? Und was würdest du vielleicht irgendjemandem hier so als Tipp geben? Wie funktioniert das praktisch?
Wie Jan ja schon gesagt hat, also ich fand es sehr, sehr schwierig für mich zu sagen, dass ich heilig bin. Wo Jan gesagt hat, ja, du bist ja ein Heiliger. Ich sage, wow, für mich war damals aus dem katholischen Hintergrund ein Heiliger war jemand, den der Papst oder jemand hat diese Person heilig gesprochen und diese Person ist dann jemand geworden und das wurde von jemand ausgesagt und ich persönlich habe immer gedacht, ja, wer bin ich? Ich bin doch so ein kleiner Mensch. Und ich glaube, was mir hilft, ist, das Erste ist, sich keinen Druck aufzumachen, wie viel du die Bibel lesen musst, wie viel du auf deinen Knien beten musst, wie viel du was machen musst. Und das Gesetz. Es ist wichtig, und Jan hat das auch gerade gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht aus den Bahnen gehen, dass wir Gottes Gesetzen, die da stehen in der Bibel, was wir denen folgen, aber dass das Gesetz nicht uns überschattet, uns Druck aufbaut. Und ich habe für mich entschieden und für mich und für meine Familie, dass ich in Freiheit Gott näher komme. Und manchmal sind das Stunden auf den Knien, manchmal ist das Wein, aber manchmal ist es auch einfach die Freiheit zu gehen und sich von Gott eher gebrauchen zu lassen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht in dem Druck sind, ich muss jetzt heilig werden, ich muss das machen, sondern dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Und das sehe ich hier in der Gemeinde, dass ihr das auch erleben könnt. Und das ist echt spannend. Ja.
Als letzte Frage, vielleicht mal, was liegt dir für uns als FCG-Familie, da gehörst du jetzt ja dazu mit deiner Family, ja, auf dem Herzen? Was willst du uns mitgeben?
Ja, ich habe heute Morgen gebetet und es kam ein Vers, den möchte ich mal kurz aus meiner Bibel, ist nicht mein WhatsApp.
Du bist mit dem Heiligen Geist per WhatsApp verbunden.
Ja, cool. Der gibt mir ab und zu auch mal, das ist dann meistens meine Frau. Nichts. Keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Stunde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Und das ist ein Punkt. Was seid ihr und was habt ihr? Und da möchte ich dich ermutigen, dass du mal einfach dich hinsetzt in deiner stillen Zeit. Ich nenne es keine stille Zeit mehr, ich nenne es Powerzeit, weil stille Zeit funktioniert für mich halt nicht immer so. Also ich nenne es die Zeit mit Gott, wo auch immer du die hast, im Auto oder wie auch immer. Aber im Auto kannst du nicht schreiben, sollte man zumindest nicht. Also ich möchte dich mal ermutigen, dass du mal aufschreibst, was habe ich eigentlich? Was ist es, das ich habe? Was hat Gott mir besonders gegeben? Und dann kommt der nächste Teil. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, und das sind wir alle, wir waren alle ohne Christus tot, zumindest alle, ja, die mit, ja, ohne Christus tot waren. Aber durch ihn neues Leben bekommen haben. Und hier kommt der Punkt. Ich weiß ja nicht, wo ihr heute Morgen steht. Deswegen ist das so schwer. Alle, die waren, vielleicht sind einige noch tot von euch. Und die möchte ich heute Morgen ermutigen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Das ist mir mal ganz wichtig. Ich halte das nicht mehr zurück. Ich habe so viele Menschen verloren. Und das ist ein Punkt, den muss ich dazu sagen. Entschuldigung, ich muss einmal. Ich habe so viele Menschen, die sind mir in den Arm gestorben, weil ich denen nicht gesagt habe, dass Jesus Herr ihres Lebens sein soll. Leute, ich bin hier gerade, aber ich sehe das. Ihr habt Leute in eurem Leben, die Jesus noch nicht als Herrn ihres Lebens angenommen haben. Und das ist so wichtig, dass wir denen das sagen. Es ist so wichtig. Ich habe einen Pastor von mir, der hat eine Gemeinde in Kapstadt, der sagt, ihr geht jetzt in das Missionsfeld, wenn da steht vor der Tür, du gehst jetzt hinaus in das Missionsfeld, das ist beim Ausgang der Gemeinde. Leute, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist denen, die Jesus noch nicht haben, in ihrem Leben ihn Jesus zu bringen. Und dann steht da am Ende, ich lese das noch eben vor, da steht dann am Ende, so sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Zeit einsetzen kann. Und das sehe ich hier. Ihr seid alle Werkzeuge in Gottes Hand. Ihr seid Leute, die Gaben bekommen haben. Und ihr denkt vielleicht, ich habe doch gar keine Gabe. Ich sage, vielleicht seid ihr krank, vielleicht könnt ihr nicht mal sprechen. Ich kenne Leute, die ohne eine Stimme, ohne dass sie sehen können und ohne dass sie hören können, Menschen in die Gegenwart Gottes leiten. Und ich glaube, manchmal machen wir uns als Menschen zu klein und sagen, wer bin ich? Ich bin in meinem Alltag. Ey, ihr seid Lichter. Ihr seid kleine, große, mittlere Leuchttürme. Und ich möchte euch ermutigen. Ja, ich sehe dieses Bild, wenn ich jetzt auf diese Tür gucke. Ihr geht jetzt raus in das Missionsfeld. Wenn ihr aus dieser Gemeinde rausgeht, was Jan auch sagt, da fängt das Missionsfeld an. Das sind Leute. Heute haben Leute die Begegnung Jesus gehabt. Aber wenn die rausgehen, haben die nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich ermutigen, lebt jeden Tag, als ob es der letzte ist. Und es kann dein letzter Tag sein. Ich habe viele Leute, denen spreche ich morgen und übermorgen muss ich bei der Beerdigung sein, teilweise die Beerdigung sogar halten oder mithelfen, das Grab auszubuddeln oder was auch immer. Aber ich weiß, die sind bei Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr jeden Tag sozusagen als euren Letzten lebt und das, was Gott euch ins Herz hineingebracht hat, die wenigen oder die großen Werkzeuge benutzt und andere Menschen ins Königreich Gottes hineinliebt, liebt und lebt.
Ja. Amen. Bleibt mal hier vorne. Wir stehen einfach mal zusammen auf. Ich habe gleich noch ein Gebet für uns alle, aber ich möchte einfach erstmal Marco segnen und für ihn beten und für seine Family. Und dann habe ich ein Gebet für uns. Das ist von einem Heiligen. Und, aber das kann uns als Gemeinde gewissermaßen auch senden. Aber erst einmal, lass uns für dich beten. Jesus, ich danke dir für Marco und für Justine und bitte dich, dass du ihn und seine Familie segnest. Danke für die Zeit, die er jetzt hier ist. Und wir bitten dich, dass du ihn immer wieder behütest und bewahrst, dass du ihn beschützt in seinem coolen Dienst, den er tun darf. Aber der auch echt gefährlich ist, einfach ganz praktisch. Und ich danke dir dafür, dass du ihm den Mut gegeben hast, dass du ihn gerufen hast, dass du vor ihm gestanden hast und gefragt, wen soll ich denn senden dahin? Und du hast ein Ja gefunden in ihm. Heiliger Geist, ich danke dir dafür und ich danke dir dafür, dass du noch große Dinge vorhast mit ihm. Ich danke dir dafür, dass du ihm Menschen an die Seite stellst, in die er sich investieren kann, dass da weitere Arbeiten entstehen werden und dass die Werke der Finsternis, die dort sind, zerstört werden. Danke auch für die Menschen, die ihn in Deutschland unterstützen. Danke für Hosa, danke für die Menschen, die ihn finanziell unterstützen und die das ganze Werk mit unterstützen. Danke, dass wir als Familie so zusammen sein können. Danke für die Verbundenheit. Betet dieses Gebet: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir dieses Gebet, wer das zu seinem persönlichen Gebet machen will, für die Zeit, wenn du hier rausgehst aufs Missionsfeld, dass du das für dich mitbetest. Lass uns das einfach so in einer betenden Haltung zusammen beten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, dass die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo die Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, der Koma. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Amen. Wir bleiben in der Haltung des Gebetes und wie Marco das gerade gesagt hat, es kann sein, dass jemand hier ist, der